Schön, dass ich bei euch sein kann, auch wenn es recht kurzfristig war jetzt die Woche. Können wir doch sagen, Gott hat das so gewollt und geführt, auch wenn wir es vielleicht nicht so geplant haben oder so gewusst haben, wissen wir, Gott hat alles in seiner Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. In den letzten Jahren sind so ein paar Bücher durch die christlichen Gemeinden gegangen, teilweise geschrieben von Kindern, teilweise auch von hochdotierten, promovierten Fachpersonal. Und das Thema dieser Bücher war, wie wird's im Himmel sein? Mal so ganz grob. Also es gab so ein Buch von einem kleinen Jungen geschrieben, der, schwer krank war oder einen Unfall hatte und dann im Krankenhaus lag und im Prinzip klinisch tot war und aber doch wieder zurückgekommen ist und der dann berichtet hat, wie es im Himmel gewesen ist. Oder es gibt auch ein Buch von einem promovierten Gehirnforscher, dem dasselbe passiert ist. Und die beschreiben dann so in relativ schillernden Farben, wie es im Himmel sein wird oder was sie erlebt haben. Ich weiß noch, vor Jahren war das so ein bisschen ein Ansturm auf diese Bücher, weil wir schon, glaube ich, gern wissen, was uns erwartet. Wir wissen als Christen, unser Ziel ist der Himmel, unsere Heimat ist der Himmel. Und die Frage ist, was kommt denn da eigentlich auf uns zu? Und da möchte ich euch heute mal mit reinnehmen, auf so eine kleine Reise. Und wir wollen nicht in diese Bücher schauen, was Leute irgendwie erlebt haben, weil das ist immer subjektiv, sondern wir wollen schauen, was sagt die Bibel dazu. Und interessant ist auch in der Bibel, dass da Menschen, die auch tot gewesen sind, wie Lazarus, den Jesus zum Beispiel wieder auferweckt hat, lesen wir keinen einzigen Buchstaben davon, dass Lazarus gesagt hat, ja, ich war tot und jetzt sage ich euch mal, was ich da erlebt habe oder was ich da gesehen habe. Da hält sich die Bibel schon ein ganzes Stück auch bedeckt an der Stelle. Und ich sag mal, die Tür in den Himmel wird so ein Stück weit nur geöffnet. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ich denke, wenn wir genau wüssten, wie es im Himmel sein wird, dann hätten wir keine Lust mehr, keine Motivation mehr, hier auf der Erde zu leben. Weil das so genial und so schön wird und es sprengt unsere Vorstellungskraft. Und bevor wir uns jetzt auf diese kleine Reise begeben, möchte ich euch bitten, dass ihr mal überlegt, was euch im Moment am meisten beschäftigt. Was macht euch vielleicht Sorgen? Was macht euch Nöte? Oder welche Wünsche sind da? Welche Ziele sind da? Worum dreht sich euer Denken im Moment? Um welchen Themenkreis oder um welche Themen? Das ist mal so eine gute Übung, um unsere Gedanken und Vorstellungskraft so ein bisschen auf Touren zu bringen. Weil wenn wir in den Himmel schauen, dann brauchen wir unsere Vorstellungskraft und wir werden sie wirklich bis an ihre Grenzen und darüber hinaus auch belasten, wenn wir das lesen, was uns im Himmel mal erwarten wird. Ich komme dann am Ende nochmal darauf zurück. Jeder hat sich vielleicht das ein oder andere überlegt, was einen beschäftigt. Und jetzt starten wir mal so langsam in die Beschreibungen des Himmels. Wir finden im Hesekiel Kapitel 1 und natürlich in der Offenbarung Beschreibungen vom Himmel. Und diese Beschreibungen sprengen unseren Verstand. Wir lesen von Blitzen, von Edelstein, von in sich bewegenden und kreisenden Rädern, von strahlendem Licht, vom Glanz des Regenbogens. Alles Dinge, wo die Schreiber versuchen, mit irdischen Sachen, die sie kennen, etwas zu beschreiben, was eigentlich nicht zu beschreiben geht. Und wir können festhalten, der Himmel ist ein Ort von unbeschreiblicher Herrlichkeit und Schönheit. Der Himmel ist ein Ort von unbeschreiblicher Herrlichkeit und Schönheit. Und alleine das können wir uns nicht richtig vorstellen. Es ist ein Ort, wo das Böse, wo die Sünde nicht mehr existieren. Es gibt nichts Böses oder Menschliches mehr, menschliches Denken mehr im Himmel. Wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen, wie muss ich sein oder was denkt der jetzt über mich oder was muss ich tun, was wird von mir erwartet, wie zahle ich meine Rechnungen oder zu welchem Arzt muss ich, wie kann ich meine Krankheit austherapieren und so weiter. Diese Gedanken brauchen wir uns alle im Himmel nicht mehr machen. Gott hat diese Erde wunderschön gemacht. Das können wir sehen, auch gerade jetzt so Ende des Frühlings, Anfang des Sommers. Es ist herrlich grün, es ist wunderschön gemacht. Die vielen Blumen und Blüten ist immer wieder ein Grund zum Staunen. Und dafür hat Gott 6 Tage gebraucht. Das glauben wir, das lesen wir am Anfang der Bibel, dass Gott diese Welt in 6 Tagen gemacht hat. Vor knapp 2000 Jahren hat Jesus gesagt, ich gehe hin und bereite euch Wohnungen vor im Himmel. Und das ist jetzt schon fast 2000 Jahre her. Also 2000 Jahre, wenn man das mal so übertragen will, bereitet Jesus Wohnungen für uns vor. Wie schön muss das dann werden, wenn er für diese Welt in ihrer Schönheit 6 Tage gebraucht hat. Dieses Universum wird einmal wie ein Kleid zusammengerollt. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 11. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, ein neues Jerusalem, eine neue Stadt, die so groß ist wie ein Würfel, 2200 Kilometer lang, breit und hoch. Das wird einmal passieren. Und wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man schnell, warum macht Gott sowas? Das ist doch Verschwendung, die Erde ist doch schön. Oder warum nimmt Gott uns nicht und setzt uns irgendwo in diesem Universum auf einem anderen Planeten und fängt nochmal ganz von vorne an? Warum macht Gott alles neu? Daran können wir sehen, wie reich Gott ist und wie unendlich mächtig und gewaltig er ist. Er macht einfach alles neu. 2 Teile habe ich für die Predigt geplant. Und der erste Teil wird so der Schwerpunkt sein, wo wir reinschauen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen angefangen reinzuschauen, wie wird es im Himmel sein? Was wird uns dort erwarten? Und es ist gut zu wissen und es ist gut auch mal darüber nachzudenken, wie wird es im Himmel sein, weil das unser Ziel ist. Und weil wir diese Perspektive Ewigkeit immer wieder brauchen, auch für unser Leben hier, für unseren Alltag. Und deswegen habe ich auch einen 2. Teil gemacht. Was bedeutet das für mich persönlich? Es ist schön, das alles zu wissen und zu sagen, aha, so oder so könnte es sein oder so wird es sein. Aber was bedeutet das jetzt heute hier für mich persönlich? Das wird dann so der 2. Teil sein. Also der 1. Teil, was erfahren wir aus der Bibel? Was sagt die Bibel, wie es im Himmel sein wird? Und der 2. Teil dann mit praktischen Anwendungen. Wenn wir uns mit dem Himmel beschäftigen, dann könnte man sicherlich noch viel, viel mehr sagen, als ich das heute hier in einer Predigt tun kann. Und wir lesen immer von 3 Dingen, die in allen Beschreibungen mehr oder weniger immer wieder kommen. Und anhand dieser 3 Dinge möchte ich mal so einen kleinen Abriss vom Himmel geben. Wir lesen zum einen von dem Thron. Das kommt immer wieder in diesen Beschreibungen. Die Beschreibung oder die Sicht auf einen Thron. Dann lesen wir von einer Hochzeit. Und der 3. Teil, wir lesen von einer Stadt, von dem neuen Jerusalem, was ich schon angedeutet habe. Also mit diesen 3 Dingen, dem Thron, der Hochzeit und der Stadt, möchte ich mal so die Tür ein bisschen aufmachen in den Himmel. Wie wird es sein? Der Thron, Der Thron ist das Zentrum des Himmels. Der Thron ist da, wo Gott ist, da, wo Gott sitzt, da, wo Gott regiert. Und vor diesem Thron werden wir einmal erscheinen. Wir werden also direkt in der Gegenwart Gottes einmal sein, vor diesem großen weißen Thron. Und wir werden dort stehen, ohne zu sterben, ohne tot umzufallen. Und das alleine ist schon ein Wunder. Alle Menschen, die irgendwie die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, Hesekiel war eine Woche wie betäubt, um das, was er gesehen hat, irgendwie zu verarbeiten. Und dabei hat er Gott noch nicht mal richtig gesehen. Wir werden dort stehen und wir werden Gott sehen. Ich lese mal ein paar Verse aus Offenbarung Kapitel 22. Die Verse 1 bis 5. Da lesen wir von dem neuen Himmel und von dem Thron Gottes. Da schreibt Johannes, und er zeigte mir einen reinen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite aus, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihrer Stirn sein, und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Text nennt uns mehrere Tätigkeiten, was wir tun werden, wenn wir im Himmel sind. Wir haben gelesen, dass wir Gott dienen werden, dass wir herrschen werden. Und jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, ach Himmel habe ich mir jetzt eigentlich nicht so vorgestellt, dass ich da Gott diene. Das klingt so nach Arbeit, ne? Ich bin dann der Diener. Und andere sagen, ach, herrschen habe ich überhaupt keine Lust zu. Also ich herrschen, Verantwortung übernehmen oder so, das möchte ich gar nicht. Das ist für mich anstrengend. Das klingt schon wieder so in Richtung Arbeit. Aber denkt dran, es gibt keine Sünde mehr. Wir haben gelesen, der Fluch der Sünde ist weg. Und das, was wir im Himmel tun, werden wir mit Freude tun. Wir sind frei von allem Bösen, frei von egoistischen Wünschen und Sehnsüchten, von unnützen Worten. Um überhaupt dort im Himmel sein zu können, werden wir verwandelt werden. Wir bekommen einen Auferstehungsleib, um überhaupt in der Gegenwart Gottes zu sein. Und dieser Leib wird so sein, wie der Leib von Jesus war oder ist. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 2. Ich möchte Ihnen den Vers mal vorlesen, wo das zum Ausdruck kommt, dass wir so sein werden wie Jesus. Da schreibt auch Johannes, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also wir gehören jetzt schon zum Himmel, wir sind Gottes Kinder, aber was wir einmal in Zukunft sein werden, im Himmel, das ist noch verborgen. Das ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, damit ist Jesus gemeint, ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus gleich gemacht werden. Wir werden einen neuen Körper bekommen und mit diesem Körper werden wir uns auch wiedererkennen. Also es wird nicht ein völlig neues Aussehen sein, sondern wir werden einen Körper bekommen, wo wir uns auch wiedererkennen werden. Und wir werden vollkommen gemacht. Wir werden passend für Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit. Und diese Vollkommenheit, ist dann sozusagen die Vollendung unserer Errettung. Wir sind jetzt schon gerecht gesprochen, aber wir kämpfen immer noch mit der Sünde, mit unserem unerlösten Leib. Im Himmel wird es dann nicht mehr so sein. Im Himmel werden wir davon endgültig befreit sein. Und wir dürfen uns im Himmel frei bewegen. Wenn wir uns Jesus anschauen, wie ist Jesus aufgetreten nach seiner Auferstehung? Da sehen wir, Jesus hat mit seinen Jüngern gegessen, aber er musste es nicht. Und genauso wird es vielleicht im Himmel sein. Wir können essen, aber wir müssen nicht essen. Jesus ist durch Türen gegangen, aber als die Jünger in dem Raum waren, war er auf einmal da. Also wir können durch Türen gehen, müssen aber nicht durch Türen gehen. Wir können auf einmal da sein auf dem Weg nach Emmaus und dann von einem auf den anderen Augenblick sind wir wieder weg. Also einmal hier, einmal da. Wir müssen weite Strecken nicht mehr zu Fuß gehen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dann macht auch diese Stadt Sinn, die 2200 Kilometer hoch ist, weil wir uns frei bewegen können, ohne unsere Füße zu gebrauchen. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Was mich aber am meisten darüber beim Nachdenken beeindruckt hat, ist, dass Jesu Auferstehungsleib immer noch gekennzeichnet war von seinen Wunden, von den Wunden der Kreuzigung. Er hat es Thomas gezeigt, der gezweifelt hat, und wir werden diese Wunden sehen. Jesus ist der Erste, der aus den Toten auferstanden ist, und sein Auferstehungsleib, an seinem Leib hat man die Wunden der Kreuzigung gesehen. Jesus hat sich entschieden, dass wir in aller Ewigkeit die Wunden sehen, die ihm am Kreuz zugefügt wurden. Und wir werden ihn sehen, wir werden Jesus sehen und wir werden niemals den Preis unserer Errettung vergessen. Wir werden niemals die Gnade Gottes vergessen, die uns befreit hat von unserer Schuld. Das ist für mich immer wieder ein Grund zum Staunen und ein Grund, um Gott und Jesus dafür Danke zu sagen und ihn anzubeten. Wir werden also vor diesem Thron stehen mit neuen Leibern, mit neuen Körpern, die unserem jetzigen Aussehen ähnlich sind. Und das Zweite, es wird ein Fest geben im Himmel. Wir lesen von einem großen Festsaal in Kapitel 19, in Offenbarung, Vers 7 bis 9, von einer Feier, von einer Hochzeit, und wir werden feiern im Himmel, ohne Ende. Wir werden feiern, ohne zu bereuen. Wenn man heute feiert, dann geht man spät ins Bett und kommt dann früh nicht raus und man denkt dann, ach, vielleicht hätte ich doch ein bisschen eher ins Bett gehen sollen oder ein bisschen weniger trinken sollen. Im Himmel werden wir feiern, ohne zu bereuen, ohne dass es uns hinterher leid tut. Wir werden anbeten, ohne Furcht zu haben. Ohne die Furcht, ist das denn jetzt richtig oder mache ich irgendwas vielleicht falsch oder so. Der Himmel ist ein christusgemäßer Ort, der vollkommen heilig und rein ist. Und es wird Musik geben im Himmel. Bei diesen Feierlichkeiten wird es ja Musik geben zur Anbetung Gottes. Und wer die Lieder schon mal einüben will oder einige der Lieder, die wir vielleicht dort singen werden, der kann Offenbarung Kapitel 4 und 5 lesen. Da werden diese Lieder beschrieben, zum Beispiel heilig, heilig, heilig ist der Herr, diese höchste Steigerungsform, die es gibt im Griechischen. Oder wir werden das Lied singen, würdig das Lamm, weil Jesus würdig ist und nur er allein ist würdig, wie wir es lesen, das Buch zu öffnen und diese Siegel zu brechen. Niemand im ganzen Universum hat diese Autorität, um das zu tun. Ich kann mich noch gut erinnern, schon einige Jahre her, da war meine Schwestern und wir als Familie in Dresden in der Kreuzkirche zum Weihnachtsoratorium. Und das ist ja so immer der Renner, Weihnachtsoratorium, Kreuzkirche Dresden. Die Kirche war voll bis auf den letzten Platz. Also es war wirklich absolut voll. Und dann begann das Weihnachtsoratorium. Und der Kreuzchor, die haben auch so einen Knabenchor, da kam dann aus einem Seitenflügel, ich weiß nicht woher, so eine ganz zaghafte Jungenstimme. Und damit begann das Konzert. So ein ganz leiser Ton. Und irgendwann setzte dann der Chor ein und dann kam das Orchester dazu und die ganze Kirche war erfüllt von dem Klang der Musik. Und im Himmel wird es so ähnlich sein. Im Himmel beginnt es mit einem Quartett. Wir lesen von den vier Engeln, die vor dem Thron Gottes stehen, von den vier lebendigen Wesen, die einstimmen in das Lob Gottes oder die beginnen mit dem Lob Gottes. Dann stimmen die 24 Ältesten mit ein. Es erklingen Harfen im Himmel. Und dann stimmen alle lebendigen Wesen, alle, die im Himmel sind, stimmen in den Lob Gottes mit ein. Und der ganze Himmel wird erfüllt sein von diesem Klang. Und das Geniale ist, ich bin nicht Zuschauer, ich sitze nicht irgendwo auf der Tribüne und schaue mir das an, sondern ich bin Teil davon. Ich gehöre dazu, zu diesem Chor, der Gott lobt. Und das möchte ich sehen, da möchte ich dabei sein. Da möchte ich ein Teil davon sein. Gott hat uns dazu bereitet, dass wir Könige und Priester sind, dass wir mit ihm herrschen, dass wir ihn anbeten und dass wir ihn loben im Himmel. Der dritte Punkt, wie es im Himmel sein wird, wir lesen immer wieder von einer Stadt. Und ich habe das schon angedeutet, das neue Jerusalem wird, diese Stadt wird auf den neuen Himmel und die neue Erde herabkommen. Also es wird also eine neue Erde geben und das Zentrum dieser Erde wird das neue Jerusalem sein. Und wenn wir diese Beschreibung von der Stadt lesen, dann lesen wir von Gold und von Edelsteinen und manche denken, ach so Gold und Glitzern und so, das ist gar nicht meins. Manche stehen da so vielleicht völlig drauf, ein anderer sagt wieder, ach das ist mir alles viel zu viel Geglitzer und sowas. Aber ich glaube, es ist nur ein Bild, dass die wertvollsten Materialien, die wir kennen, die in unserer Vorstellung sind, dass die im Himmel verwendet sind. Und es sind alles Dinge, die spiegeln, die Gottes Glanz und Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und Johannes und auch Hesekiel versuchen das irgendwie in Worte zu fassen. Auch Petrus sagt, dass der Himmel ein Ort des Lichtes ist und ein Ort des Glanzes. Wir haben gelesen, es gibt keine Sonne mehr, sondern Gott wird den Himmel erleuchten mit seinem Licht. Wir lesen auch im Johannesbrief, Gott ist Licht und sein Licht wird den ganzen Himmel ausleuchten. Der Himmel ist ein Ort des Glanzes und des Lichtes. Und Offenbarung 21, Vers 3 möchte ich nochmal lesen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Da ist also von dem neuen Himmel und von dem neuen Jerusalem die Rede. Und er wird bei ihnen wohnen, Gott, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Im Alten Testament zeltet Gott mit seinem Volk. In dem Zelt der Begegnung ist Gott anwesend und geht mit seinem Volk durch die Wüste. Gott zeltet mit seinen Kindern. Im Neuen Testament lesen wir das im Johannes Kapitel 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wörtlich steht dort, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Gott kommt wieder auf diese Erde und wohnt hier und zeltet hier, hat Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und das wird einmal im Himmel in Vollkommenheit sein. Gott kommt und ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig im neuen Himmel und der neuen Erde und wir zelten mit ihm. Wir leben dort mit ihm. Es wird ein Ort, ein paradiesischer Ort sein, ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Wir haben gelesen in Offenbarung 22, dass es einen Fluss von lebendigem Wasser gibt. Also es gibt Wasser in dieser neuen Welt und es gibt auch Bäume, zumindest den Baum des Lebens, der wächst und Frucht bringt. Und es wird alles gut dort sein. Alle Gebrechen werden geheilt, alle körperlichen Dinge, auch innere Wunden werden geheilt sein und wir werden zur Ruhe kommen. Gott wird uns zur Ruhe bringen. Und wenn wir uns diese Dinge anschauen, den Thron Gottes, vor dem wir stehen werden, das Fest, die Hochzeit, die wir feiern werden und in dieser Stadt oder in diesem neuen Himmel und in dieser neuen Erde, in der wir leben werden, wo wir mit Gott zelten werden, dann hat all das mit Gemeinschaft, mit Nähe zu tun. Dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und Gemeinschaft untereinander haben. Und letztendlich geht es gar nicht so sehr darum, um die Frage, wie wird es denn sein im Himmel? Was kann ich nicht? Was werde ich tun? Was werde ich nicht tun? Das ist sicherlich interessant und man kann da auch viel spekulieren und in diesen Büchern, was ich am Anfang sagte, wird da auch viel spekuliert, wie es sein könnte. Die Frage ist also nicht, wie wird es sein, sondern die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wer wird dort sein? Wer wird in diesem neuen Himmel sein? Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Was bedeutet das für mich heute, dass wir das aufgeschrieben haben in Gottes Wort, wie es im Himmel sein wird? Was bedeutet das für mich? Was hat das für mich für Konsequenzen? Die Frage ist, wer wird dort sein? Und das können wir sicherlich teilweise schon beantworten. Jesus ist da. Jesus ist da. Es geht nicht so sehr um den Ort, sondern es geht mehr um die Person. Das Große am Himmel sind nicht die Edelsteine und das Gold und das alles so schön funkelt und glänzt, sondern das Schöne und das Geniale am Himmel ist Jesus Christus, der mein Heil ist und der meine Rettung ist, der alles neu gemacht hat und der uns neu machen will. Narben bleiben oft äußerlich oder innerlich, aber Jesus sagt, er macht alles neu und er ist da. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, in aller Hektik des Alltags und in allem Trubel, freust du dich wirklich auf Jesus? Freust du dich, bei ihm zu sein? In dem Maß, wie ich mich auf dem Himmel freue, offenbart es meine Freude über Jesus. In dem Maß, wie ich mich auf den Himmel freue, offenbart es meine Freude über Jesus. Wo ich Jesus endlich sehen kann. Wie sehr freue ich mich heute auf ein Leben mit Jesus? Hiob sagt das ja in Kapitel 19 und die Verse sind so schön, die möchte ich uns einfach nochmal lesen, weil sie genau das ausdrücken. Diese Sehnsucht, die Hiob hat, Hiob 19, ab Vers 25, da sagt Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Und ich frage mich immer, ist das wirklich meine Sehnsucht? Sehne ich mich nach Jesus, ihn zu sehen, ihm zu begegnen? Wir können uns nur auf etwas freuen, was wir kennen. Wir waren mit unseren drei Jungs, haben wir mal einen Ausflug gemacht nach Rostock. Da gibt es so eine Trampolinhalle, da kann man Trampolin springen. Und ich habe ihnen das gesagt, wir machen heute mal einen Ausflug und wir fahren mal dahin, kann man Trampolin springen. Und sie hatten so Trampolin, wir hatten mal so eins, ein rundes Teil, ne, muss man hochklettern und dann kann man da so ein bisschen hopsen. Das war so ihre Vorstellung, weil das kannten sie. Und wir waren dann in dieser Halle und da gibt es so viele Trampoline, große, lange, runde, rechteckige, ganze Ebenen, alles voller Trampoline. Man kann gegen die Wand springen und wieder zurück und man kann richtig hochspringen und alles Mögliche machen. Und sie waren total begeistert. Es hat ihre Vorstellung von dem Begriff Trampolin total erweitert. Und wenn wir sie heute fragen, wollt ihr noch mal dahin, würden sie sofort sagen, ja, wann geht's los? Wann fahren wir dahin? Weil heute kennen sie das. Da wissen sie, was sie erwartet. Und so ähnlich ist das vielleicht mit dem Himmel und der Frage, kennst du Jesus wirklich? Das ist die Kernfrage. Und in dem Maß, wie ich mich auf den Himmel freue, offenbart es meine Freude über Jesus, wo ich Jesus endlich sehen kann. Ein Freund von mir hat mal gesagt, also den Himmel stelle ich mir ungefähr so vor, wie unseren Hochzeitsurlaub, da waren die, glaube ich, Mauritius, eine Insel, da gibt es keine giftigen Tiere oder irgendwelche Stechtiere, immer schön gleichmäßig warm, Meer, Strand, Sonne, wunderbar. Und er sagt, so und das jetzt mal 100-mal schöner, so stelle ich mir den Himmel vor. Aber diese Vorstellung reicht bei weitem nicht oder nicht mal annähernd daran, wie wir uns den Himmel vorstellen können und vorstellen sollen. Jesus bringt uns den Himmel. Der Heilige Geist, wir haben es auch in einigen Liedern heute schon gesungen, ist sozusagen die Anzahlung auf den Himmel. Als Gottes Kinder haben wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist unser Unterpfand, sagt die Bibel, für den Himmel. Und es ist etwas Himmel, schon hier auf der Erde, in aller Unvollkommenheit und in aller Schwachheit. Die zentrale Frage, die ist und bleibt, ist, ob wir Jesus kennen. Und das Gute ist, dass wir Jesus schon heute hier kennenlernen können. Jesus zeigt sich uns in der Bibel und er sagt in Johannes 5, Vers 24 oder in Johannes 17, Vers 3, wer meinen Worten glaubt, der Himmel beginnt schon hier und jetzt, wenn ich an das glaube, was Jesus in der Bibel sagt. Und was für eine Gnade ist das? Was für ein Geschenk ist das, dass wir als sündige, verdorbene Menschen, die so viel falsch machen, die so viel ins Fettnäpfchen treten und Fehler machen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben und immer wieder auflehnen, welche Gnade ist das, dass diese Menschen Teilhaber oder Teil der Herrlichkeit Gottes sein dürfen? Dass wir mit dazugehören dürfen zu diesem himmlischen Chor. Das haben wir überhaupt nicht verdient. In keinster Weise. Das ist ein Geschenk und das ist die Gnade, die Gott uns gibt. Wir sind jetzt schon Himmelsbürger und wir sollen auch jetzt schon so leben. Wir sollen uns begeistern für himmlische Dinge, für unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt denkt mal an die Sache, die ihr euch am Anfang überlegt habt. Was wünscht ihr euch? Was für Ziele habt ihr? Was für Sorgen und Probleme sind im Moment da? Und dann nehmt diese Sache mal und betrachtet sie im Licht dieser Herrlichkeit des Himmels. Nehmt mal diese Perspektive Ewigkeit ein und schaut euch diese Sache an. Als ich das getan habe, habe ich mich geschämt für meinen Wunsch und für meine Sorgen, die ich mir gemacht habe. weil es erscheint im Licht der Ewigkeit, erscheint das gering und klein, manchmal fast lächerlich. Das heißt nicht, dass wir Probleme kleinreden wollen oder dass wir sagen, ach, das ist alles nicht so schlimm und wir vertrösten mal auf den Himmel oder so, sondern es geht darum, einfach die Perspektive zu wechseln. Es nicht von meiner menschlichen Perspektive aus zu sehen, sondern einfach mal diese Perspektive Ewigkeit einzunehmen und aus dieser Perspektive unser Leben zu betrachten. Wir sollen gute Verwalter der irdischen Güter sein, keine Frage. Aber wir sollen unser Herz nicht an diese Dinge hängen. Es kommt immer auf die Blickrichtung an. Und ich persönlich habe mich gefragt, ich kenne die neuesten Nachrichten des Tages, ich kenne Fußballergebnisse und die neuesten Posts meiner Freunde. Und ich habe mich gefragt, kenne ich Jesus überhaupt? Wie viel Zeit am Tag benutze ich, um Jesus besser kennenzulernen? Um ihn wirklich zu sehen, zu erkennen? Das heißt nicht, dass die anderen Dinge unbedingt schlecht sind. Die Frage ist nur, wie viel Platz nimmt es in meinen Gedanken ein? Womit beschäftige ich mich in meinem Leben? Ich möchte zum Abschluss noch mal ein paar Verse lesen aus Philipper Kapitel 3, Vers 7 bis 11, wo Paulus seine irdischen Vorzüge, die er hatte, beschreibt und wie er sagt, darauf kann ich gut verzichten. Und Paulus war wirklich ein Gelehrter. Er war ein Pharisäer. Er hatte römisches Bürgerrecht. Das war was damals. Paulus gehörte zu den, würden heute sagen, zu den oberen 10.000. Er war anerkannt in der Gesellschaft. Und er sagt, Philipper 3, Vers 7, alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Paulus setzt das, seine irdischen Vorzüge, sagt er, das ist alles nichts. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn man eine top bezahlte Stellung hat, wenn man Einfluss hat, Anerkennung bekommt im Beruf und dann zu sagen, das alles ist nichts, wenn ich nur Jesus erkenne, wenn ich nur Jesus kennenlerne. Das ist ein Geheimnis, woran wir uns immer wieder neu erinnern sollen und was ich mir persönlich auch immer wieder neu bewusst machen muss, dass wir nicht auf diese irdischen Dinge gucken, weil das wird alles vergehen, es wird alles neu gemacht werden, wir werden nichts mitnehmen können von dem, was wir hier haben. Aber wir können die Zeit, die wir hier haben, schon nutzen, um Jesus kennenzulernen. Das passiert oft in Not oder in leidvollen Tagen, dass wir näher zu Gott kommen, dass wir uns mit ihm und mit seinem Wort beschäftigen. Das hat wirklich Ewigkeitswert. Und wenn wir unseren Blick auf materielle Dinge richten, dann wird uns der Himmel langweilig erscheinen. Wenn wir sagen, ja, der Himmel wird so wie Mauritius da, bloß 100-mal schöner, dann wird man sich zu Recht fragen, ja, was mache ich denn dann? Irgendwann wird es auch langweilig. Oder sitze ich dann da mit einer Harfe und singe den ganzen Tag? Wenn man sich das so vorstellt, dann ist der Himmel nicht attraktiv. Dann wird es langweilig. Und deshalb brauchen wir immer wieder diese Perspektive Ewigkeit. Einfach aus himmlischer Sicht unser Leben zu führen. Und Petrus sagt das in 2. Petrus 3, Vers 13 und 14. Weil wir den Himmel erwarten, das ist das Ziel, was wir haben. Wir erwarten den Himmel. Wir haben es auch in dem einen Lied gesungen, wo Jesus sagt, ich komme, der Tag ist nicht mehr fern, ich komme. Jesus kommt wieder und wir wollen den Himmel erwarten und wollen bis dahin tadellos und unbefleckt sein. Alles, was wirklich wertvoll ist für uns, das finden wir im Himmel. Der Vater ist da, Jesus ist da, unsere Brüder und Schwestern sind da, ohne Sünde, ohne ihre Macken und Fehler, ohne das, was uns vielleicht an ihnen stört. Ich weiß, dass unsere beiden Kinder schon da sind. Die Bibel sagt, unser Erbe ist im Himmel. Unsere Lieben, die vielleicht schon verstorben sind und an Gott geglaubt haben, sind im Himmel. Unsere Namen sind dort angeschrieben. Alles von ewigem Wert, was wir kennen, ist im Himmel. Und ich wünsche mir, dass die Predigt in uns eine Liebe zu himmlischen Dingen entfacht, dass wir immer mehr diese Perspektive Ewigkeit einnehmen. Und das ist etwas, an was wir uns immer wieder erinnern müssen und sollen, weil wir viel zu schnell in diesen Alltagstrudel wieder reinkommen und unser Denken mit allen möglichen Sachen voll ist, dass wir das aus den Augen verlieren. Und ich wünsche mir das für mich und für uns, dass wir immer wieder neu über diese himmlischen Dinge nachdenken, mit dieser Sichtweise unser Leben führen, von diesem Ziel her denken, von dem Himmel her leben, vom Ziel her leben, unser Leben zu führen. Hiob haben wir gelesen, er freute sich, er sehnte sich danach, Gott zu schauen, Gott zu sehen. Von Jakob lesen wir, er erwartet die zukünftige Stadt, Hebräer 12, Vers 22. Paulus sehnte sich danach, bei Gott zu sein. Er sagt, ich bin noch hier, um euch das Evangelium zu verkündigen, aber eigentlich wäre ich viel lieber im Himmel. Und auch Johannes sehnt sich danach. In der Offenbarung sagt er das ganz am Ende und damit möchte ich schließen. Maranatha, was so viel heißt, Amen, komm, Herr Jesus. Und diese Sehnsucht nach unserem Herrn Jesus Christus und nach dem Himmel, das wünsche ich uns und das möchte ich euch gern mitgeben. In die nächsten Tage und Wochen. Amen.